Ich habe einen Text, den ich mir selber gerne nicht ausgesucht habe. Er ist mir gestellt worden für den letzten Sonntag und ich möchte ihn hier mit euch auch noch mal anschauen. Von Philipper 4, aber da mal nicht der Vers 4, der sehr bekannt ist, sondern Versen 1 bis 3, die vorausgehen. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder oder Geschwister, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, steh ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. So viel der Text. Ich will zuerst mal ein bisschen schauen, da die Mitarbeiter von Paulus, was er für Leute hat, was dort wichtig ist. Denn die Herausforderung, die es gibt, um eins zu sein, wo Jesus gesagt hat und hat wollen, dass seine Jünger eins sind. Und nachher dann die nächste Herausforderung, das Eins sie lernen. Der Paulus fängt gerade damit an, dass Gemeindeglieder in Philippi sollen fest sein. Steht in dieser Weise fest im Herrn. Also Leute mit einer festen Überzeugung. Sir Peter Ustinov hat einmal gefunden, das ist eine heikle Sache. Er hat gemeint, in den Zweifeln sind wir uns im Allgemeinen einig, was uns trennt, sind unsere Überzeugungen. Und das merken wir ja auch etwa. Wir haben unsere Überzeugung gewonnen, und das ist nicht immer gerade exakt das Gleiche, was der andere als Überzeugung hat. Aber überzeugt sein, fest sein, in dem, auch was wir erkannt haben, auch wenn Erkenntnis nur Stückwerk ist, sagt ja Paulus im 1. Korintherbrief, das ist wichtig. Starke Persönlichkeiten. Die sind sie, erwähnt da die beiden Frauen, Syntyche, und Evodia, sie haben mit ihm gekämpft im Evangelium, also in der Evangelisation. Sie waren Kämpferinnen. Leute, wenn er sie gebraucht hat. Starke Persönlichkeiten, ob es Frauen oder Männer sind. Zu Philippi war es so, dass mit Frauen ja überhaupt Gemeinde angefangen hat. Zuallererst ist der Paulus an eine Gebetsstätte der Juden gekommen. Und dort waren Frauen gewesen. Es hat offenbar keine Männer gehabt dort. Mit ihnen hat er angefangen. Und es hat starke Frauen darunter gehabt. Denken wir an Lydia, noch eine weitere Frau, die ja ganz fest mitbeteiligt war, dass die Gemeinde überhaupt entstanden ist. Starke Frauen, starke Männer, die sind wichtig. Männer sind dazugekommen, sie sind da auch dabei, sie haben miteinander gekämpft, fürs Evangelium und es ist eine Gemeinde entstanden dort. Starke Persönlichkeit. Was ist eine starke Persönlichkeit? Das ist noch wichtig, auch für uns zum Wissen. Starke Persönlichkeit, ist das jemand, der es allen zeigt? Ist das jemand, der mit dem Kopf durch die Wand geht? Ich denke, Menge schauen die Stärke an, wenn ein Mann Macho ist oder eine Frau eine Domina. Und das ist nicht Stärke. Das ist von mir aus gesehen eine Persönlichkeitsstörung. Aber ganz sicher keine Stärke. Stark sind Leute, resiliente. haben wir kürzlich gerade eine kurze Erklärung dafür bekommen, resilient, widerstandsfähig. So wäre eine Übersetzung, kommt eigentlich, das hat Professor Kesselring gesagt, wo wir kürzlich bei uns gab es keinen, er hat gesagt, kommt von resalieren, also wieder aufstehen. Ganz gleich, was uns abgedruckt hat, was uns fertig gemacht hat, wo wir am Boden geschmettert worden sind, wenn wir wieder aufstehen. Das ist Stärke. Das ist Resilienz. Das ist wirklich Stärke. Es gibt so viele, die bleiben liegen am Boden. Aber das sehen wir auch, schon in den Sprüchen wird es gesagt, siebenmal fällt der Gerechte und steht wieder auf. Das sind resiliente Persönlichkeiten. Das ist Stärke. Oder stark im Geist, das ist beim Johannes dem Täufer typisch gewesen. Wir lesen das in Lukas 1, Vers 80. Er ist stark im Geist geworden, im Heiligen Geist, wo er ja schon von klein weg erfüllt war. Stark im Heiligen Geist, das muss führen lassen, von ihm leiten lassen. Das sind starke Leute. Stark aber auch, dass sie ihre Überzeugung können festhalten und gleich auch mit anderen zusammenarbeiten. Das ist Stärke. Oder dann stark im Vertrauen. Das ist dann nachher auch kein Widerspruch, wenn der Paulus sagt, ja, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wir müssen nicht zu schlaffi werden. Oder zu, das hat Stefan Lanz mal gesagt, zu Warmduscher oder Taufbeckenschwimmer. Oder ich weiß nicht, was man da noch alles jemand will dazu sagen. Da müssen wir nicht werden, zum können schwach sein quasi und in dieser Art stark werden. Nein, wir dürfen Schwächen haben, physisch, auch psychisch, aber uns durch das nicht aufhalten lassen, unser Vertrauen muss umso stärker werden. Das ist wichtig. Dann werden wir starke Persönlichkeiten. Kämpfer fürs Evangelium. Das ist die helle Seite von diesen beiden Frauen, aber auch vom Clemens, vom Süßigus. Da heisst es mein treuer Gefährte oder ein Jochgenossen, also einer, der mit ihm zusammen das Joch getragen hat. Von dem redet Paulus dort von seinem Team, das er hatte, wo er auf die Philippi kam. Er ist nicht alleine hergegangen. Er war mit dem Silas unterwegs. Er meinte, ist der Lukas dort auch dabei gewesen. Mit diesen Leuten ist er Fürsche gekommen. Für Paulus war das offenbar ganz wichtig, dass er ein Team hat, das zusammensteht für das Evangelium und wie ein Mann oder eine Frau Fürsche geht. Wegen dem hat er übrigens auch Krach bekommen mit dem Barnabas. Und das ist da kommen wir dann schon zu der Schattenseite. Leute, die überzeugt sind, da liegt auch ein Potenzial drin, um anderen in die Haare zu geraten. Und da muss man dann eben auch Konfliktmanagement lernen. Der Samuel Schmid, Altbundesrat von der Schweiz, hat einmal gesagt, Konfliktmanagement, da ist einander in den Haaren liegen, ohne sich die Frisur zu zerstören. Wir merken, eine rechte Kunst. Einander in die Haare geraten, ohne dass man sich die Frisur zerstört. Er hat gefunden, das sei Konfliktmanagement. Der Paulus und der Barnabas, die sind einander in die Haare geraten. Devodia und Syntyche auch. Das ist die Schattenseite, die bei starken Persönlichkeiten dann eben auftreten. Beim Paulus und Barnabas ist noch interessant. Dort wissen wir ein bisschen mehr als bei den beiden Frauen. Die haben verschiedene Methoden gehabt. Schon gesagt, der Paulus, Seite an Seite, Fürschung für das Evangelium, da brauchen wir Leute, die nicht zögern, die Fürschung gehen. Und der Barnabas hat gefunden, ja, da ist der Markus, in dem sehe ich das Potenzial. Wenn wir den mitnehmen, dann kann auch der ein guter Jünger werden, auch ein Kämpfer für das Evangelium. Und da sind sie sich nicht einig geworden, sind hart aneinander geraten, erbittert, heisst es auch zum Teil in Übersetzungen. Es ist eigentlich um Überzeugungen gegangen. Und am Schluss sehen wir, beide haben recht gehabt. Der Markus ist jemand geworden, wo der Paulus sagt, ich kann ihn gut brauchen, schick mir ihn. Und der Paulus ist Fürsche gekommen, mit seinem Team, wo einfach Seite an Seite Fürsche gegangen ist. Darum ist er überhaupt auf Philippi gekommen. Sonst wäre er wahrscheinlich gerne nicht dorthin gekommen, wenn sie miteinander ausgezogen wären. Das ist ja lustig. Die haben eine Lösung gefunden. Es steht zwar nicht explizit in der Bibel. Wenn wir schauen, dort in der Apostelgeschichte, dann heisst es, sie sind hart aneinander geraten und sie haben sich getrennt. Das ist etwas, was man eigentlich nicht als positiv empfindet, wenn man sich als Christen trennt. Aber wenn wir nachher schauen, dann sehen wir, die haben eine Lösung gefunden. Am Anfang der zweiten Missionsreise haben der Paulus und der Barnabas zusammengefunden, wir wollen schauen, wie es den Gemeinden geht, die auf der ersten Missionsreise entstanden sind. Und nachher, wo sie sich getrennt haben, sehen wir, der Barnabas ist mit dem Markus auf Zypern gegangen. Das war der erste Teil der ersten Missionsreise. Und der Paulus ist mit dem Silas, hat Zypern ausgelassen, hat es an Barnabas überlassen und ist auf Kleinasien gegangen. Und dank dieser verkürzten Reise hat er noch die Möglichkeit gehabt, um auf Philippi durchzugehen. Das war noch die erste Station von einer neuen Berufung, die er hatte. Er ist durch das Fürsche gekommen. Durch das ist die Gemeinde in Philippi entstanden. Eine gute Lösung. Die Frage ist, ob es die Nebengeräusche gebraucht hätte. Hinterher ist man dann am Lall noch wieder gescheiter. Es sind Schattenseiten, die bei starken Persönlichkeiten mit Überzeugungen können entstehen. Das ist gut, wenn wir das wissen. Wegen dem sind aber Überzeugungen nicht schlecht. Wegen dem ist es nicht schlecht, wenn eine Persönlichkeit stark ist. Im Gegenteil. Das ist positiv und das ist wichtig. So viel zu den starken Persönlichkeiten. Jetzt als zweites Herausforderung eins sein. Dass wir als Jünger eins sind und Jesus redet ja vor allem im hohepriesterlichen Gebet davon. Er betet dafür, dass sie eins sind. Und er nimmt nicht das Wort einig, sondern Zahl eins, wo er da sagt, dass sie eins sind. Das war quasi der letzte Wille von Jesus. Das hat er betet in Gethsemane. Dort war es, wo er denn das gesagt hat, ich muss das vorlesen noch, wie er noch betet hat. Bewahre sie, also seine Jünger, in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Und dann wieder nachher, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also das wäre nachher jetzt in der ganzen Reihe Fortsetzung mir. damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ganz wichtiges Anliegen von Jesus, das eins sein. Interessant, wie es der Paulus da sagt, wo die beiden Frauen hintereinander gekommen sind. Er sagt, dass sie einen Sinn haben. Sie müssen nicht die gleiche Meinung haben. Aber sie sollen glaubwürdig sein, dass sie ein Ziel haben, miteinander in die gleiche Richtung fürchten können. Eins sein, das braucht es für Glaubwürdigkeit. Jetzt ist natürlich da das verschieden interpretiert worden. Und es hat Leute gegeben, wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich eins werden. Und dann haben sie quasi den kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht. Aus der Mathematik mögen sich vielleicht die einen oder anderen noch erinnern, wie das geht. Man sucht den kleinsten gemeinsamen Nenner, wo alle Zahlen sind durch den teilbar. Und so hat man es auch probiert, dann nachher bei den Christen. Man hat einfach alles angefangen wegstreichen und geschaut, was ist noch als gemeinsam, wenn man alle zusammennimmt und dann nachher ist nicht mehr viel geblieben. Das meint Jesus nicht. Er sagt, sie sollen in uns sein. Und das bedeutet, dass wir lernen, miteinander umgehen, dass wir lernen, eben miteinander auszukommen, dass wir die gleiche Gesinnung haben. Und wenn eine Erkenntnis, was der Paulus sagt, auch immer Stückwerk ist, dann müssen wir uns das bewusst sein. Das hindert uns dann ein bisschen zum Streiten, um Überzeugungen. Und das ist gut. Wichtig, dass man lernt, was ich erkenne, ist ein Stückwerk. Aber die Überzeugung habe ich gewonnen, die darf ich haben, aber ich muss nicht unbedingt und zwingend, dass der Nächste die genau gleiche Erkenntnis auch hat. Das kann manchmal auch ein bisschen abweichen, solange wir in Jesus eins sind. Solange das Evangelium eins ist und man nicht so und auch so und noch ein bisschen anders kann gerettet werden, solange darf man auch grosszügig sein. Ich staune da, wie der Paulus, der sehr überzeugt und sehr eine starke Persönlichkeit ist, gerade im Kapitel, wo vorausgeht, das dann sagt, so viele nun zielgerichtet oder vollkommen sind, ist das gleiche Wort dort im Griechischen, lasst uns darauf bedacht sein. Also, wir haben das gleiche Ziel, auf das gehen wir los, da haltet uns niemand ab davon. Und dann sagt er, und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Also meine Überzeugung schon. Aber er sagt, und wenn ihr da irgend an einem Ort nicht ganz gleich denkt, Gott schaut da schon. Manchmal zeigt er es ihnen, manchmal zeigt er es auch uns. Er ist mit uns dort dran. Das dünkt mich wichtig. Vor allem wichtig, dass wir nicht rechthaberisch werden. Und das ist eine der ganz grossen Gefahren unter den Christen, unter Überzeugten generell, dass sie rechthaberisch werden. Und rechthaberisch ist falsch, auch wenn wir Recht haben. Da müssen wir uns wissen. Rechthaberisch ist falsch, auch wenn wir Recht haben. Wichtig ist, dass wir Lösungen finden, wie zum Beispiel Paulus und Barnabas. Auch wenn sie beide für ihre Überzeugung gekämpft haben und interessanterweise beide Recht hatten, Da haben sie da sich noch nicht so vorstellen können. Wichtig ist, dass wir Freunde vom Kreuz sind und nicht Feinde. Das beklagte der Paulus auch gerade in dem Versen von vorangehend, im Kapitel 3 vom Philipperbrief. Viele sind als Feinde vom Kreuz unterwegs. Kreuz ist, das müssen wir lernen. Ich habe ein paar Sachen, die mir wichtig sind zum Kreuz. Bernard de Clairvaux hat einmal gesagt, das Kreuz Christi ist eine Last von der Art, wie es die Flügel für die Vögel sind. Sie tragen aufwärts. Oder der Ludwig van Beethoven, der Musiker, ist schon noch gut. Die Kreuze im Leben eines Menschen sind wie die Kreuze in der Musik. Sie erhöhen. Wenn der Kreuz vorne dran hat, ist der Halbton höher. Oder dann Leo Jud, er war Reformator in Zürich mit dem Zwingli zusammen. Er hat gesagt, trägst du das Kreuz gern, so trägt es dich. Das ist ein bisschen makaber, wenn das Kreuz einem trägt. Trägst du das Kreuz gern, so trägt es dich und führt dich zur ewigen Ruhe. Trägst du aber das Kreuz ungern, so machst du es dir selbst zur Bürde und beschwerst dich selbst noch mehr und musst es dennoch tragen. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der nimmt sein Kreuz auf sich. Manchmal ist auch irgendjemand in der Gemeinde so ein bisschen mein persönliches Kreuz. Die Chemie läuft ein bisschen anders, ist nicht genau gleich. Und wenn ich, bei mir sträuben sich dann die Nackenhaare, wenn ich dann mit diesen Leuten rede oder muss zusammen arbeiten. Sie sind ein Kreuz. Trägst du das Kreuz gern? So tust du dir etwas zu lieb. Weil, wenn du es nicht willst tragen, dann wird es dir zur Last und tragen musst du es gleich. Oder wie es denn der Thomas von Campen gesagt hat, wenn du dein Kreuz unwillig trägst, so legst du auf dein Kreuz ein zweites Kreuz, machst dir die Bürde noch einmal so schwer und wirst sie am Ende doch tragen müssen. Die Peter haben da, oder der Leo Jud hat sich offenbar vom Thomas von Campen inspirieren lassen. Oder vielleicht noch ein Wort vom Adolf Schlatter, St. Galler Theolog. Man soll nicht aus jedem Hölzlein am Weg ein Kreuz machen. Freund vom Kreuz und nicht Feind vom Kreuz. Vom Kreuz vom Herr Jesus und auch von dem Kreuz, wo wir auf uns nehmen und wo einfach zu uns gehört, zum Fürschiger. Eins lernen, das ist eine grosse Herausforderung. Der Barnabas und der Paulus haben erbittert miteinander gekämpft. Gegeneinander, statt miteinander fürs Evangelium. Im Hebräer 12 lesen wir, dass wir sollen achten darauf, dass keine bittere Wurzel bei uns aufwächst. Also ausjäten, sobald man merkt, dass da Bitterkeit kommt. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Und mit dem Jäten muss man alle ein bisschen dran sein. Könnt ihr uns meine Frau fragen, sie weiss das, sie ist berühmt im Jäten bei uns im Garten. Es kommt einfach all wieder und wenn man den Eindruck hat, der Garten sei nicht so fruchtbar, dann muss man nur mal hinter das Jäten, dann wird man schneller ein anderes belehrt, dass keine bittere Wurzel aufwachsen kann. Das ist so wichtig, dass wir da dran sind. Das heisst auch eins sein lernen. Bitterkeit sei eines der grössten Probleme unter Christen, hat ein Seelsorger, Kurt Scherer, Seelsorger im Evangeliumsrundfunk, das war schon vor einem Zeitchen, aber er hat gesagt, in 80% von allen Fällen, Seelsorgefällen, die er zu tun hat, damit handelt es sich um Bitterkeit. Leute, die im Laufe der Zeit bitter geworden sind, verhärtet und die Wurzeln nicht wollen oder nicht mehr können ausrupfen. Schaut, sind besorgt darum, dass keine bittere Wurzel bei euch aufwächst. Das ist wichtig. Der Paulus sagt, ich habe gelernt, im Vers 11 vom 4. Kapitel. Ich habe gelernt, und dort geht es darum, zum Mangel haben und zum Überfluss haben. Lernen, wie geht das? Er braucht das Wort, wo auch das Wort Jünger abgeleitet davon wird. Und wie haben die Jünger gelernt? Sind sie in die Schulbank gehockt und haben den Kopf gefüllt und vollgestopft? Nein, sie sind mit Jesus unterwegs gewesen. Sie haben von ihm gelernt und sie haben im Praktizieren gelernt. Jesus hat sie geschickt, zum Beispiel Vertrauen und Abhängigkeit lernen. Das ist noch interessant. Da schickt Jesus seine Jünger, 2 und 2, und dann gibt er ihnen die Ausrüstung mit. Und die Ausrüstung, er sagt, kein Mantel, kein Beutel, und einen ganzen Haufen nicht. Organisieren auch nicht, wo wir runterkommen. Wir würden sagen, in unserer Kultur, das ist organisierte Fahrlässigkeit, was er da vorschreibt. Und bei ihm ist es, das ist organisiert, wie man Vertrauen lernen kann. Und das müssen sie dort lernen. Vertrauen und Abhängigkeit. Darum nimmt er ihnen weg, was wir als Sicherheiten so furchtbar gerne haben. Er nimmt es einfach fort und dann schickt er sie. Und hinterher fragt er sie dann, wie war jetzt das gewesen, was ich euch hier geschickt habe, ohne Mantel und alles zusammen. Habt ihr überhaupt jemals Mangel gehabt? Sagt sie, nein. Sagt sie, nein, nie. Und dann hebt er es aber auf. Er sagt, das muss nicht immer so gehen. Ihr habt das hier gelernt. Das war wichtig. Und die Menge war wahrscheinlich schon mit einem inneren Schlottern unterwegs. Und hat gesagt, können wir da überhaupt noch retour von so einer Reise? Oder bleiben wir irgendwo auf der Strecke? Lernen. Immer und immer wieder. Ich will da nochmal den Professor Kesselring, ist in Valencia lang der Leiter von der Klinik, dort ist Hirnforscher und alles zusammen. Er gesagt, um etwas zu lernen, müssen wir es mindestens 10'000 Mal gemacht haben. Mindestens 10'000 Mal hat das die Zahl so genannt. Das müssen wir, damit das auch reingeht und ein Stück von uns ist. Also nicht so schnell aufgeben. Ich habe schon mal gestaunt, wo ein bekannter Kletterer Routen einmal wollte, Rotpunkt klettern, also ohne technische Hilfsmittel. Und dann hat es geheißen, 100. Mal ist ihm gelungen. 100 Mal hat sie zu dieser Route rausgeputzt. Und hat er wieder von vorne anfangen müssen. Hat es immer wieder von vorne angefangen. ist eine respektable Leistung. Aber 10'000 Mal, da sind wir noch nicht fertig. Da können wir rübig noch ein bisschen weitermachen und weiter lernen. Das ist Lernen, wie ein Jünger lernt. So lernen Jünger. Und das ist das, wo der Paulus sagt, bis ich das können, Mangel haben und Überfluss haben, beides ist heikel, musste ich wie ein Jünger lernen. Immer und immer wieder ist wahrscheinlich manchmal in die Hose gegangen. Ist wahrscheinlich manchmal nicht so gut rausgekommen. Und am Schluss kann er sagen, ich habe es gelernt. Aber nach der Art, wie es ein Jünger lernt. Lernen, bittere Wurzeln ausrupfen, wo wollen du aufwachsen? Und weiter zum Können nice sein, lernen, brauchen wir etwa auch noch einen Mediator. So sagt man den Leuten heute. Da setzt der Paulus das ein für die beiden Frauen und sagt: Du, mein treuer Gefährte, Ritterin, oder eben mein Jochgenosse, der, der mit mir unter dem Joch ist und mit mir Fürsche geht. Nimm dich um sie an. Und tu ihnen helfen, dass sie wieder zueinander finden und nicht gegeneinander kämpfen, sondern miteinander für das Evangelium. Das ist im Philippi da noch nicht fertig gewesen, auch wenn es eine Gemeinde entstanden war. Zielgerichtet und dass sie einander annehmen und Zeiten und in deren Art und Weise stehen fest miteinander. Und könnt nicht euer eigenes Reich aufbauen. Dazu nochmal kurz der Johannes der Täufer. Er, was heisst, er ist stark im Geist geworden. Da kommt die Situation, wo die Jünger vom Johannes dem Täufer nicht vertraut haben und gesagt haben, jetzt laufen alle Jesus zu und uns laufen sie davon. Bei uns geht es immer mehr zurück. Das ist nicht richtig. Und du hast dem, bist noch quasi Steigbügelhalter für ihn. Weil du hast für ihn bezückt und jetzt gehen alle zu ihm. Und wir sind da und bei uns wird es leerer und leerer. Und dann sagt er, der Johannes der Täufer, erinnert euch, ich habe es euch gesagt, ich sehe nicht den Heiland. Und er nimmt dann das Bild. Es ist wie bei einer Hochzeit. Der Bräutigam ist wichtig und nicht der Brautführer. Und der Brautführer hat die Aufgabe, dass der Bräutigam gross rauskommt. Und er sagt, und ich bin nicht mehr als der Brautführer. Und für mich ist das eine ganz grosse Freude, dass bei ihm Fürsche geht. Das ist meine Aufgabe und keine andere. Und dann kommt das berühmte Wort, wo er dann sagt, er muss wachsen und ich muss abnehmen. Das gehört auch damit dazu, zum Eissein-Lernen. Ja, so viel da dazu, wenn wir noch beten miteinander. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du uns hilfst können, wie eins als Jünger miteinander einstehen für dein Evangelium, persönlich können grosszügig sein gegeneinander und klar in der Nachfolge für dich überzeugt sein und nicht rechthaberisch. Da hilfst du uns dazu und schenk, dass wir so ein Segen sein können. Danke vielmals, Herr Jesus, dass du uns auch hilfst, zu lernen und etwas immer und immer und wieder neu anfangen und immer wieder aufstehen. Hilf du uns da dazu. Amen.